Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Ich habe heute eine gute Botschaft, eine Botschaft, die mich selber begeistert hat. Ich hoffe, dass ihr euch auch begeistert und dass ihr nicht hinterher, weg geht, ja? Nein, wir haben ein gutes Wort. Amen. Um was geht's heute? Es geht wieder um gute Gewohnheiten, die dir ein angenehmes Leben verschaffen, wenn du es auf die Reihe kriegst, diese guten Gewohnheiten zu praktizieren. Und die gute Gewohnheit, um die es heute geht, die heißt: Was hat Jesus wirklich über Vergebung gesagt? Also das wird uns beschäftigen, das ist das Hauptthema. Aber ich möchte mal anfangen mit: Sei nicht kleinlich. Drehe ich mal zu deinem Nachbarn und. Im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 32, da heißt es: Vergebt einander, wie der Christus euch vergeben hat. Es ist wichtig, ihr Lieben, für unsere seelische Gesundheit und für unsere Ausgeglichenheit und für unsere Lebensqualität, dass wir nicht kleinlich sind. Und Jesus hatte was darüber zu sagen. Gut, stell dir vor, dein Sohn klaut dir 5 Euro aus der Geldbörse. Naja, geklaut hat er sie eigentlich nicht wirklich. Er schreibt dazu: Ich habe 5 Euro genommen, ich gebe sie dir wieder zurück. Aber er hat nicht gefragt. Dieser Schurke, dieser Missratene hat nicht gefragt. Und jetzt kommt er wieder und du machst ihm eine Szene und er gibt dir 10 Euro zurück. Also er tut Buße, er tut gute Werke, er tut Umkehren. Merkst du das? Du sagst: Das gehört sich nicht und überhaupt. Und du vergisst dabei, dass du in deiner Jugend, weil du aus einem wohlhabenden Haus kommst, einmal einen Einbruch inszeniert hast im Büro deines eigenen Vaters, indem du das Geld, das da rumlag, kassiert hast und dir dann dafür irgendwas gekauft hast, was du haben wolltest. Also wie komme ich drauf? Es ist tatsächlich mal passiert. Ich kenne jemanden, der das gemacht hat. Also es bin jetzt nicht ich, ja? Auch niemand, mit dem ich verwandt oder verschwägert bin. Aber ich habe mal einen Bekannten gehabt, den habe ich jetzt nicht mehr. Schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Der war stolz darauf, dass er selber im Winter eines Tages einen Einbruch inszeniert hat im Büro seines Vaters. Da hat er dann Kohle geklaut und nicht zu wenig und hat sich von dem Geld, das er dann hatte, ein technisches Gerät gekauft. So, du drehst so eine Schurkerei und vergibst deinem Sohn oder deiner Tochter wahlweise, die ja eigentlich es wieder gut gemacht hat und besser als gut gemacht hat, der vergibst du nicht, dem vergibst du nicht. Du bist kleinlich. Und kleinlich sollst du nicht sein. Sei er noch da? Ist es so ruhig plötzlich? Sei er noch da? Okay, also sei nicht kleinlich. Ist es wichtig, dass du nicht kleinlich bist? Na, Jesus war nicht kleinlich. Er war das Gegenteil von kleinlich. Als mal er von Galiläa nach Judäa gezogen ist und in Samaria ein Hotel gebraucht hat, haben sie ihm kein Hotel gegeben. Warum? Weil die Samariter die Juden nicht leiden konnten. Die haben die gehasst. Und als sie mitgekriegt haben, Jesus ist ein Jude und er will nach Jerusalem gehen, haben sie ihm kein Zimmer gegeben. Stell dir das mal vor. Du, gebügelt, geschniegelt, ganz in Ordnung, kommst in ein Hotel und man gibt dir kein Hotel, einfach weil du einer bestimmten Volksgruppe angehörst. Sie sind Deutsche, also bei uns nicht. Gehen sie wieder. Und die Jünger von Jesus, Johannes und Jakobus, die haben dann zu Jesus gesagt, als sie wieder abgeschoben sind, aus der Hotellobby raus sind: Herr, willst du, dass wir es wie Elia machen, dass wir Feuer vom Himmel rufen und sie verbrannt werden? Und Jesus dreht sich um und sagt: Sagt mal, spinnt ihr? Wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid? Ihr seid kleinlich. Da gibt euch einer kein Zimmer im Hotel und ihr wollt ihn gleich töten, ihr wollt ihn gleich auslöschen. Das ist nicht richtig, das ist bescheuert, das ist kleinlich. Sei nicht kleinlich. Jemand steht an der Ampel oder am Zebrastreifen, keine Ampel, Zebrastreifen, kommt eine ältere Frau an und stützt sich am Auto ab und stützt sich weiter am Auto ab, sie ist gehbehindert. Und sie geht weiter und was macht unser Autofahrer? Der steigt aus und sagt: Spinnen Sie, Sie fassen mein Auto an. Und die Frau sagt: Ja, und geht weiter Schritt für Schritt, bis er dann halt über die Straße drüber ist. Schaut, der Typ, der sie angebrüllt hat, der war kleinlich. Also, wenn du sofort ausflippst, jedes Mal, wenn dich einer zu schnell überholt oder was weiß ich was, oder dir die Vorfahrt nimmt, dann bist du kleinlich. Und weißt du, was passiert dann in deinem Leben? Du bist unausgeglichen, du bist leicht erregbar und es ist nicht gut für dich. Das ist nicht gut für dich. Sagen wir jemand Amen. Schau, Jesus hing am Kreuz. Und als er am Kreuz hing, hat er noch gesagt über die Soldaten, die nicht wussten, wer er war, dass er der Sohn Gottes ist, dass er ein berühmter Rabbi ist, dass er der Heilungsrabbi aus Nazareth ist, dass er der Sohn Gottes ist, haben die nicht gewusst. Und deswegen hat er zu ihnen gesagt oder über sie gesagt, er hat für sie gebetet. Er hat für die Leute, die ihn angenagelt hat am Kreuz, hat er gebetet. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Jesus war nicht kleinlich. Merkt ihr das? Also, wir nehmen uns an Jesus am Beispiel. Amen. Und du sagst, ja, aber ich fühle mich dann so verletzt, wenn mich einer angemacht hat. Weißt du, was mir das zeigt? Dass du nicht glaubst, dass Gott deine Kämpfe kämpft. Wenn du nämlich weißt, dass Gott für dich kämpft, dass Gott tatsächlich dem Schurken das dann schon selber reindreht, dann bist du entspannt, ja? Was sagt Paulus in Römer Kapitel 12, Vers 19? Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich bin der Herr. Amen. Also, jemand, der dir was antut, wirklich was antut und keine weltliche Gerichtsbarkeit wird seiner habhaft, um den kümmert sich Gott. Und Gott hat einen harten linken Haken, meine Damen und Herren. Ja, wenn er sagt, okay, Freund, jetzt hast du es endgültig übertrieben, dann ist Schicht im Schacht bei dem. Aber du musst halt in der Lage sein, das an den Herrn abzugeben. Sollen wir noch ein bisschen anschauen miteinander? Ist er noch dabei? Natürlich, ich merke das ja. Halleluja. Ganz, ganz wunderbare Sache. Gewöhn dir an, ja, nicht kleinlich zu sein. Wisst ihr, einer war super kleinlich im Alten Testament. Ein Mann namens Haman. Das war ein hoher Beamter. Der war immer gewöhnt, dass alle vor ihm niederfallen. Und einer ist nicht vor ihm niedergefallen. Ja, der Beamte hieß Haman. Und der nicht niedergefallen ist, der hieß Mordekai. War ein Jude. Und jetzt war dieser Haman so sauer auf diesen Mordekai, dass er nicht nur den Mordekai ermorden hat lassen wollen, sondern seine ganze Volksgruppe. Zufällig war der ein Jude, Mordekai. Und so hat also der ein Gesetz erlassen, dass man die Existenz aller Juden im ganzen Land vernichtet, und zwar völlig. Die dürfen getötet werden, ihre Geschäfte dürfen geplündert werden. Also das war ein Nazi vor der Zeit. Ja, das war ein ganz, ganz übler Typ. Und der hat schon vorsorglich einen riesenhohen Galgen aufgestellt in seinem eigenen Garten, an den er diesen Mordekai hängen wollte. Wir können jetzt nicht auf diese ganze Sache eingehen, das dauert zu lang, aber wisst ihr, wer zum Schluss an diesem Galgen hing? Es war nicht Mordekai, es war der kleinliche Haman selber. Na, denn Gott hat alles, was dem Mordekai einen schlechten widerfahren ist, hat er so hingedreht, dass es ihm zum Schluss zum Besten gedient hat. Und zum Schluss hing nicht Mordekai an diesem Galgen, sondern der kleinliche Haman selber. Hat Mordekai ihn dorthin gehängt? Nein, das war der König. Der kam ganz von selber drauf, dass er da was machen muss. Und das hat er gemacht. So, also sag mir nicht, dass sich Gott nicht durchaus um die Störfälle kümmern kann in deinem Leben. Das macht er schon zu seiner Zeit. Halt zu seiner Zeit. Ja, wenn dir also einer blöd kommt und Gott ihn nicht sofort mit einem Blitzstrahl bestraft, dann musst du jetzt nicht für diesen Blitzstrahl selber sorgen, sondern du gibst es an den Herrn ab. Amen. Bei Jesus war es so, dass er am Kreuz hing und sie haben nicht erkannt, wer da hängt. Sie haben ihn schlecht behandelt und haben nicht erkannt, wer da hängt. Wenn diese römischen Soldaten gewusst hätten, dass dort Gott, der Herr, der sich an den menschlichen Körper angezogen hat, hängt, hätten sie ihn garantiert nicht hingenagelt an dieses Kreuz. Die haben nur ihre Arbeit getan, verstehst du? Das waren Henkersknechte, die haben ständig irgendjemanden angekreuzigt. Und für die war halt Jesus ein anderer Verurteilter. Es war nichts Persönliches. Kann man sogar vorstellen, dass einer von denen gesagt hat, hey Galiläer, nimm's nicht persönlich. Und dann hat er ihn angenagelt, das war sein Job, ja. Und Jesus hat ihm vergeben. Lass mir das für uns deuten. Wenn du wichtig bist, in der Abteilung oder auf der Arbeit oder sonst was, und du gehst in eine neue Umgebung und man erkennt nicht, dass du wichtig bist und man behandelt dich wie einen ganz Normalsterblichen, dann sei also jetzt nicht sauer, ja, sondern sag, naja, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, wer ich bin. Du bist der tolle Manager, ja. Du bist der King, du bist es einfach. Du bist derjenige, vor dem alle in der Firma niederfallen. Und jetzt bist du in einer anderen Firma und da kümmert sich keiner. Hey, die Rezeptionskraft, die macht dich noch blöd an. Haben Sie einen Termin? Na, du brauchst keinen Termin, du bist du. Na, also vergib denen. Vergib denen. Sag, ich vergebe dir, du weißt nicht, wer ich bin. Und sei großzügig. Okay, sei nicht kleinlich. Oh, danke für das donnernde Amen. Jetzt, wo wir das einigermaßen angeschaut haben, lass mich vielleicht eine Frage beantworten, die viele haben. Ja? Oder wisst ihr was? Lass mich das noch ein wenig vertiefen. Jesus hat nicht nur gesagt, sei nicht kleinlich, er hat sogar gesagt, halt die andere Backe hin. Das ist das Gegenteil von kleinlich, das ist großzügig. Das bedeutet, deeskaliere. Du kannst dir das leisten. Noch einmal, du musst nicht selber zurückhauen, das macht der Herr für dich, wenn es wirklich so schlimm war. Die kommen nicht durch mit irgendwas. Niemand kommt mit nichts durch. Meine Güte. Jesus hat die andere Backe hingehalten. Übrigens, das ist nicht buchstäblich zu verstehen. Wenn dich jemand vertrimmt, dann schlage ich vor, du tust dich verteidigen. Das ist in Ordnung. Denn als Jesus selber vor Gericht war und geschlagen wurde, hat er nicht gesagt, okay, jetzt schlag mir auf die andere Backe auch noch. Er hat eine Rechtfertigung verlangt. Was schlägst du mich? Hat er gefragt. Na, wenn ich falsch geantwortet habe, was schlägst du mich? Wenn recht, was ist los hier? So, also, es geht um Deeskalation. Es gibt da ein gutes Beispiel. Ganzes Kapitel voll. Und zwar 1. Samuel, Kapitel 24. Da ist es so, dass der König Saul hinter David her ist. Er jagt ihn, weil er denkt, er ist ein Konkurrent. Er ist neidisch auf den David, weil der einfach die schöneren Lieder schreibt und beliebter ist im Volk. Also Saul ist ein Chef, der seinen Angestellten nicht mag und seinen Angestellten verfolgt, anstatt dass er sich über ihn freut, dass er einen fähigen Angestellten hat, also verrückte Welt. Und eines Tages ist es so, dass David und seine Männer sich in einer Höhle verstecken, weil sie gemerkt haben, Saul und 3000 Elitetruppen laufen draußen vorbei. Und dann plagt den Saul ein persönliches, menschliches Bedürfnis und er zieht sich in die Höhle zurück, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Und seine Männer sagen zu ihm, David, jetzt wird die Verheißung wahr, jetzt wirst du König, jetzt hat der Herr deinen Feind in deine Hand gegeben, jetzt kannst du ihn ausschalten. Und David nimmt tatsächlich das Messer in die Hand und schleicht nach vorne zum Saul, der dort rumsitzt. Und er bringt es aber nicht fertig, den tatsächlich zu töten, das Messer in den Hals zu stechen, ja, sondern er schneidet ihm die Quaste des Gewandes ab. Jetzt hat er einen Beweis, dass er da war und er hat einen Beweis, dass er ihn hätte töten können, aber leben hat lassen. David vergilt Böses mit Gutem. Du willst mich töten, ich lasse dich aber laufen. Das ist nicht kleinlich, das ist großzügig. Amen. Und dann schleicht er wieder zurück und dann pumpt ihm das Herz. Ja. Er sagt, puh. Und seine Männer sagen, Mensch, warum hast du nicht ganze Sache gemacht und überhaupt? Und David sagt, spinnt ihr, das ist der Gesalbte des Herrn. Und ich werde definitiv mir nicht selber helfen. Das überlasse ich dem Herrn. Der hatte das drauf. Und dann zieht also Saul wieder ab, er zieht durch das Tal und hinauf auf den anderen Hügel. Und da kommt David mit seinen Männern aus der Höhle raus. Und er schwenkt diesen Zipfel des Gewandes. Ihr wisst schon, das ist so eine Quaste, wie die Juden halt am Gewand haben. Er sagt, König Saul, hey du, wen jagst du, einen Floh? Hier bin ich. Übrigens, deine Leute haben nicht gut auf dich aufgepasst. Denn ich hätte dich töten können, hab's aber nicht gemacht. Siehst du die Quaste deines Gewandes? Vermisst du eine Quaste von deinem Gewand, oh König? Schau mal nach. Und jetzt macht Saul was Interessantes. Er schaut nach und stellt fest, tatsächlich, die Quaste von seinem Gewand, die hat David in der Hand. Und Saul erkennt, dass David ihn hat leben lassen. Obwohl er, Saul, immer wieder versucht hat, David zu ermorden. David saß im Thronsaal und hat dort Musik gemacht und Saul ist hergegangen und hat mit dem Speer nach ihm geworfen. Also er hat ihn übelst körperlich misshandelt. Er wollte ihn töten. Schlimme Sache. So ungefähr so, wie wenn ein Mann seine Frau vertrimmt. Und irgendwann sagt die dann, hey, es wird mir zu viel und sie läuft davon. In so einer ähnlichen Situation befindet sich jetzt David, ja? Er sagt, ich will eigentlich in Frieden mit dir leben, aber es klappt irgendwie mit dir nicht. Naja, jetzt sieht Saul, dass David sein Leben verschont hat. Und er fängt an zu flennen. Er sagt, oh, du bist so gut und ich bin so schlecht. Ich habe dir Böses getan und du hast mir Gutes vergolten. Oh, David, oder ich weiß, dass du eines Tages König sein wirst. Vergib mir, oh, David. Und jetzt möchte man doch meinen, dass alles wieder in Butter ist, ne? Der König hat doch um Vergebung gebeten. Er hat doch bekannt, ja, ich bin ein Schwein. ich habe das getan. Hat er alles gemacht. Eigentlich wäre doch jetzt die Situation gut, dass man wieder zusammenkommt, dass man wieder zusammenzieht, dass der David sich wieder in den Thronsaal begibt, um dort wieder Musik zu machen. Aber so dumm ist er nicht. Der will nämlich erst Taten sehen. David will erst sehen, dass Saul ihn nicht mehr jagt, dass Saul ihm Geschenke schickt dafür, dass er ihm das Leben gelassen hat und so weiter. Aber das passiert alles nicht. Stattdessen vergeht ein Kapitel und dann im Kapitel 26 ist Saul schon wieder hinter David her. Also es war gut, dass David sich nicht sofort auf den Saul eingelassen hat. Saul ist wieder heimgegangen und David hat sich wieder in die Wälder verdrückt seinerzeit. So nur weil jemand tränenreich bekennt, oh jetzt ist alles anders, jetzt ist alles anders, heißt nicht, dass wirklich alles anders ist. Du musst erst gute Taten von der Person sehen wollen. Warum sage ich das? Es gibt eine wachsende Zahl scheinbar von Frauen, die von ihren Männern so misshandelt werden, dass sie ausziehen müssen. Die kriegen Prügel. Der Mann ist Saul, der dem David, der in dem Fall die Frau darstellt, ja, dem eigentlich dient, ja, mit Musik und so weiter, ihn also auslöschen will, kaputt macht und verdrinnt und verprügelt. So, die Frau verlässt den Mann und das ist absolut verständlich. Denn du bist hier nicht Boxsack, du bist nicht zum Boxsack berufen, sag mal jemand Amen, ne, sondern du hast ein anderes Leben. Gott hat dich dazu berufen, zum Frieden berufen und überhaupt. Und wenn jetzt der Mann kommt und sagt, ja, es ist alles anders, es ist alles anders, dann sagst du, gut, aber du ziehst nicht sofort zurück, sondern du wartest erst, ob der sich wirklich geändert hat, ob er mit seinen kriminellen Kumpels jetzt nicht mehr zusammenkommt, ob er dir Geschenke schickt, ob er dir das Leben leichter macht. Solche Sachen schaust du halt nach, bevor die Beziehung sich wieder normalisiert. Dann ist es niemandem geholfen, wenn du morgen wieder ein blaues Auge hast. Alles klar? Okay, ja, wir reden halt über Sachen, die heikel sind, weil die Bibel sich über solche Sachen auslässt. Gut, also, soweit. Aber ich wollte eigentlich über was anderes reden. Ich wollte eigentlich jetzt noch ein wenig vertiefen, was Jesus über Vergebung sagt. Denn es ist ein Dauerthema. Leute schreiben mich immer wieder an und wir haben auch schon Botschaften darüber gemacht. Es gibt auch ein Heft, das man von der Webseite runterladen kann. Wie vergebe ich richtig und so. Kannst du dir das alles nachschauen. Aber jetzt lass mich mal ein wenig besprechen mit euch, was Jesus tatsächlich über Vergebung sagt. Es ist nämlich anders als die Stereotype, die du im Kopf vielleicht hast. Denn wir alle haben diese Verse im Ohr. Wenn ihr nicht vergebt, dann wird euch nicht vergeben werden. Na, und wenn ihr steht und betet, dann lasst alles und so weiter und so weiter und so fort. Und dann eben, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun am Kreuz. Es klingt also so, als ob wir ständig immer sofort vergeben müssten. Na, jemand vergewaltigt deine Tochter, nur als ein schlimmes Beispiel. Und es kommt garantiert irgendein fehlgeleiteter Christ an, der sagt, na ja, jetzt vergib ihm. Du hast überhaupt keine Lust, ihm jetzt zu vergeben. Und ich sage dann mal ein Geheimnis, es ist jetzt auch nicht dran, dem zu vergeben. Du bist emotional überhaupt nicht in der Lage, der Person zu vergeben. Es sei denn, du bist irgendwie total kalt, emotional völlig kalt. Okay? Aber ich glaube nicht, dass du das bist. So was magst du in so einem Fall? Schlimmer Fall, passiert leider manchmal solche Sachen. Natürlich übergibst du das Gericht dem Herrn und rächst dich nicht selber. Aber was sagt Jesus über solche Leute? Hat Jesus allen Leuten sofort immer vergeben? Ihr Lieben, das hat er definitiv nicht getan. Wisst ihr, wir schauen immer nur auf eine Seite. Jesus hat auch noch andere Sachen gesagt. Ich lese euch ein paar Sachen vor, die Jesus über Vergebung und über Gericht und diese Dinge gesagt hat. Jesus ist unser Hohepriester. Mir ging das vor einigen Jahren auf, wie ein Kronleuchter, dass Jesus unser Hohepriester ist. Er kam auf die Erde, um alles zu durchleben, was wir durchleiden, um dann uns in der richtigen Weise vor Gott zu vertreten, alles nachvollziehen zu können, womit wir zu ihm kommen. Das ist wunderbar. Aber Jesus hat noch aus einem anderen Grund alles durchlitten. Er ist nämlich nicht nur unser Hohepriester, sondern er ist auch unser Richter. Er ist der Richter der ganzen Menschheit. Er wird eines Tages der sein, der das endgültige Gericht über uns spricht, über dich und über jeden anderen Menschen. Jesus ist der Richter der Lebenden und der Toten. Wenn du das nicht glaubst, dann lies mal Matthäus Kapitel 25. Da ist die Rede vom Endgericht, Kapitel 26, da geht es dann schon wieder um andere Sachen. Lies danach, da steht Jesus da und er trennt die Schafe von den Böcken. Sehr interessant. Und dann verdammt er die einen und er segnet die anderen. Jesus spricht auch Verdammnis aus über Leute. Er hat sich nicht selber gerecht hier auf der Welt. Als Judas für seinen Tod gesorgt hat, hat Gott der Vater dafür gesorgt, dass Judas selber stirbt. Na, und so, da können wir jetzt nochmal drauf eingehen, auf die Beispiele, dass eben Gott Rache vollzieht an Leuten. Pharao ist Israel nachgerannt und hat zum Schluss seine ganze Armee versenkt im Roten Meer und so weiter. Also Gott rächt dich, Gott hat ein Auge auf dich und Gott wird nicht zulassen, dass du irgendwie zum Schluss zu kurz kommst. Gott verhindert allerdings, ich lasse mir das auch noch anbringen, Gott verhindert allerdings nicht alles Schlechte automatisch, weil der Mensch keine Marionette ist. Er lässt manche Sachen zu, aber die Schuldigen kommen nicht durch mit irgendwas. Wisst ihr, manchmal passieren guten Leuten schlechte Sachen. Naboth war ein guter Mann. Und er hatte einen Weinberg in Jezreel und den wollte der König Ahab haben. Aber Naboth hat gesagt, kriegst du nicht. Das ist mein Erbteil, schon immer behalte ich. Dann hat die böse Königin Isabel dafür gesorgt, dass Naboth gesteinigt wird. Und dann hat sie zu ihrem Mann gesagt, du jetzt kannst du den Weinberg haben, Naboth lebt nicht mehr. Und der König war so blöd und ist tatsächlich runtergegangen und hat diesen Weinberg in Besitz genommen. Ist das Wort des Herrn zu Elia gekommen und hat zu ihm gesagt, Naboth ist ungerecht umgekommen. Ein guter Mann ist gestorben. Böse Sachen passiert. Aber weder Isabel noch Ahab werden damit durchkommen. Die Hunde werden das Blut Ahabs lecken an dem Ort, an dem sie das Blut Naboths geleckt haben. Und Isabel wird von den Hunden gefressen werden an der Vormauer von Jezreel. Jezreel ist die Stadt von Naboth. Was ist denn das für eine Weissagung bitte? Ist es nach überschneller Vergebung oder so? Nein. Gott rächt hier einen Mord. Und zwar ziemlich knackig. Und genauso passiert es dann später auch. Aber wir gehen jetzt zurück zu Jesus, meine Güte. Hat Jesus immer bedingungslos vergeben? Nein. Denn Taten haben Konsequenzen. Sag mal mit mir, Taten haben Konsequenzen. In Matthäus zum Beispiel, Kapitel 11, 23, 24, da spricht Jesus über die Städte, die ihn abgelehnt haben. Über Chorazin, über Bethsaida, über Kapernaum, die Stadt, in der er gewohnt hat. Und die haben ihn trotz seiner Wunder abgelehnt. Er hat doch die meisten seiner Wunder getan und die haben sich trotzdem nicht bekehrt. Die hat es nicht gejuckt. Und so sagt er, wehe, wehe. Es wird im Sodomer Land erträglicher gehen als euch im Gericht. Klingt es nach blitzschneller Vergebung? Klingt es nach, ist nicht so schlimm? Nein. Wichtige Sachen werden vom Herrn durchaus wichtig genommen und entsprechend gerichtet. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Ja, wenn in Sodom die Wunder passiert wären, die in deiner Mitte geschehen sind, es würde bis zum heutigen Tag existieren. Die Leute in Sodom hätten sich bekehrt, wenn sie einen vernünftigen, guten Prediger gehabt hätten und nicht Lot, der an Geld interessiert war, an Business, aber nicht am Herrn. Oh Mann. Nun gut. Das ist wahrscheinlich sein herbster Spruch, er hat in Matthäus 23 7 Wehe ausgesprochen über die Schriftgelehrten, über die Pharisäer. Wehe ihr Pharisäer. Und in Vers 33 explodiert es also. Und da sagt Jesus zu den Pharisäern und Theologen seiner Tage, die ihn abgelehnt haben, Schlangen, Otternbrut, wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Da ist nichts mit, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Diese Leute wissen ganz genau, was sie tun und lehnen ihn trotzdem ab. Sie wissen, der Messias muss dies, das und jenes erleben. Jesus hat alle diese Dinge erlebt und vorgelebt und sie nehmen ihn nicht an. Und entsprechend werden sie jetzt gerichtet. Diese Leute waren geschäftstüchtige Heuchler, die andere Leute bedrängt haben mit Regeln bis ins Kleinste. Die haben noch bis in die Küche und bis ins Klo und bis unter die Dusche und bis in den Heizungskeller hinein reguliert. Ja? Aber sie selber, für sie haben andere Regeln gegolten. Und Jesus sagt dann, hey Freunde, so nicht. Und er spricht ein Urteil über sie aus. Jesus von Nazareth, der gute Rabbi, der alle erlösen will und allen entgegenkommen will eigentlich. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt schauen wir uns noch miteinander Matthäus Kapitel 18 an. In Matthäus 18, das ist das Vergebungskapitel, da geht es um viele, viele interessante, wichtige Sachen. Da geht es um Vergebung und die Bedingungen für Vergebung. Und wir schauen uns das an. Ich schlage vor, dass du das auch mal machst. Ich habe mir das von meinem Telefon vorlesen lassen, das Kapitel. Einfach Augen zu, ein bisschen beten dabei, sich auf den Text konzentrieren und Jesus predigen lassen. Denn es ist ja eine Predigt von Jesus, verstehst du? Das ganze Kapitel. Also Jesus predigt dir dann. Du hörst immer Botschaften von allen möglichen Leuten an. Hör dir auch mal eine Botschaft von Jesus an. So, ich stehe also da und lasse es auf mich einwirken. Und Leute, plötzlich kommen da Assoziationen. Plötzlich siehst du Sachen und Zusammenhänge, die du vorher nicht siehst. Und einige, die schauen wir uns jetzt miteinander an. Wir fangen in Vers 6 an. Wenn jemand einem dieser kleinen Kinder in dem Fall, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, das Wort Anlass zur Sünde ist Skandalon, einen Skandal gibt. Anlass zur Sünde gibt bedeutet, den Glauben dieser Kinder, das Vertrauen, das Urvertrauen dieser Kinder in Gott und in die Güte Gottes und in die Menschheit ganz allgemein, wer die ruiniert, wer die schädigt. Für den ist es besser, sagt Jesus, der barmherzige Rabbi aus Nazareth, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Also wer einem Kind Anstoß gibt, den Glauben raubt, wisst ihr, manche haben Erlebnisse in ihrer Jugend, die sie dazu veranlassen, zynisch zu werden. Zu sagen, hey, Gott kann es nicht geben, weil mir dies, das und jenes Schlimme passiert ist. Jesus spricht so eine Situation an, Missbrauchssituation zum Beispiel. Na und jetzt kann die Person nicht mehr glauben, weil sie so etwas Schlimmes erlebt hat. Und Jesus sagt, wehe dem, der diese Situation in diesem Kind herbeigeführt hat. Es wäre besser für den versenkt zu werden, als auf Gott zu treffen. Es ist notwendig, dass Verführungen kommen. Es ist ganz einfach so, denn du musst der Versuchung widerstehen. Du musst dich zum Schluss, wenn du die Gelegenheit hast, zu Gott entscheiden. Ist so. Wir werden nicht ohne, die Behütesten von uns werden nicht ohne Versuchung und ohne Probleme und so weiter durchs Leben gehen. Wird einfach nicht passieren. Jesus sagt es. Es muss passieren, damit du dich bewährst. Du musst eine Wahl bekommen zwischen richtig und falsch, damit du dich fürs Richtige entscheiden kannst. Es ist jetzt so in unserer Zeit. In der Ewigkeit wird es anders sein, da haben wir uns dann ein für alle Mal fürs Gute entschieden und werden eine wunderbare, entspannte Ewigkeit haben. Aber Entspannung, totale Entspannung, hier unten auf der Erde, kannst du vergessen. Du wirst immer wieder mit Situationen konfrontiert werden, wo du dich fürs Schlechte entscheiden kannst oder fürs Gute. Und dann will der Herr, dass du dich fürs Gute entscheidest, dass du dich für ihn entscheidest. Okay. Es ist notwendig, dass solche Skandale passieren und stattfinden. Doch wehe den Menschen, durch den diese Dinge kommen, durch diese Verführung kommt. Wenn aber, und ich spreche zum Täter, wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anlass gibt zur Sünde, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Hier geht es wohlgemerkt um das skandalöse Handeln an Kindern. Wenn deine Hand dir Anlass zur Sünde gibt, weil du mit dem Kind Sachen machst, die nicht angemessen sind, diesem Kind, dann ist es besser für dich, diese Hand abzuhauen, in anderen Worten, es unbedingt zu lassen. Oder was machst du mit dem Fuß? Mit dem Fuß trittst du vielleicht das Kind. Es ist besser für dich, ja, deinen Fuß abzuschneiden, als dieses Kind einen Missbrauch auszusetzen. Es ist besser für dich, also ohne diese Hände und diese Füße ins Leben einzugehen, anstatt mit zwei Händen und Füßen ins ewige Feuer geworfen zu werden. Leute, die sich an diesen Kindern versündigen, die werden im ewigen Feuer landen, sagt Jesus. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es auf und wirf es von dir. Manchmal ist es vielleicht gut, wenn der vielleicht nicht dein Auge zumachst, aber den Computer zumachst. Und wenn du das Falsche anschaust auf dem Computer, weißt du, was du dann machst? Dann machst du was vollkommen Verrücktes. Dann sagst du, preise den Herrn, danke Vater, dass ich frei bin von diesem Mist, dass ich nicht gebunden bin, Herr, dass ich losgekauft bin von der Sünde, danke, dass deine Gnade über mich herrscht, Halleluja, es gibt für mich keine Verdammnis. Weißt du, was in dem Moment passiert? Der Geist Gottes fängt an zu wirken und plötzlich stellst du fest, dass das Bedürfnis, das Falsche anzuschauen, von dir abfällt und du die Herrschaft darüber erlangst. Denn die Sünde wird nicht über dich herrschen. Sie wird nicht über dich herrschen. Jesus ist ein Erlöser und er hat dich von diesen Dingen erlöst. Na, manchmal sagt sie vielleicht, jo, ich will gar nicht erlöst werden von diesen Dingen. Na gut, dann leidest du halt weiter. Als Christ kannst du da nicht entspannt rangehen an solche Sachen. Aber wenn du frei werden willst, kannst du es werden. Also, seht zu, dass ihr nicht einen dieser Kleinen verachtet. Ich sage euch, ihre Engel in den Himmeln sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters, der im Himmel ist. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, Die Engel sehen, was mit dem Kind passiert. Mit dem Kind passiert was Schlechtes. Der Engel signalisiert dem Vater, dass mit dem Kind was Schlechtes passiert. Und der Herr sagt, und dann kommt dieser Engel und vollzieht Gericht an dem Schuldigen. Lass mal das mal einsinken. Es ist ein wichtiges Kapitel, dieses Kapitel 18. Und dann geht's weiter. Jetzt fährt Jesus fort und sagt, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrt, dann lässt er doch die 99 und sucht nach dem einen, dass er dieses eine wieder zurückführt. Und er spricht hier, so ist nicht der Wille eures Vaters in den Himmeln, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Also, wenn du ein missbrauchtes Kind bist, auch wenn du mittlerweile schon 50, 60, 70 bist oder so und immer noch diesen Missbrauch mit dir herumschleppst, der Herr streckt sich aus zu dir und er will dir Gutes tun, um dich zu heilen. Jetzt lass dich drauf ein. Gib diese Sache an ihn ab. Gib dieses Eisen, das dich gebunden hat die ganze Zeit, diesen Hass, diese Verdammnis, gib sie an ihn ab. Wisse, der Sünder kommt nicht durch. Er wird von Gott bestraft werden. Du kannst dem Herrn diese Sache einfach abgeben. Du kannst sagen, Herr, du bist der Sheriff in der Stadt. Ich übergebe die Sache dir. Und dann übergibst du dem Herrn die Sache und erklärst dich für frei und los davon. Und damit hat sich die Sache dann für dich. Der Herr wird sich darum kümmern. Wenn die Person, die an dir gesündigt hat, Vergebung verdient, kriegt sie von Gott Vergebung. Egal wie bitter du bist. Und wenn die Person Gericht verdient, dann wird der Herr diese Person richten. Du kannst das Gericht abgeben, du kannst es dir leisten. Du musst nicht danach trachten, der anderen Person zu schaden. Das macht alles der Herr, wenn es notwendig ist. Und er macht es ganz anders, als du das vielleicht denkst. Denn Gott sieht alles und er hat den großen Rahmen im Blick. Und du siehst nur, was du siehst, meine Güte. Und unsere Optik, unsere Vision ist begrenzt. Gib's zu. Come on. Gut. So, und jetzt pass auf. Jetzt lassen wir mal die Kinder und jetzt sündigt einer an uns. Und er tut nicht einfach nur was uns nicht passt, was eigentlich darf, weil es einfach in seiner Verantwortung ist, sondern er sündigt wirklich an uns, er schädigt uns. Was machen wir jetzt? Und Jesus gibt hier etliche Punkte vor. Und das schauen wir uns jetzt an. Er sagt, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen. Also, wenn es wirklich was ist, der hat von dir ein Tausender geliehen und er gibt ihn einfach nicht mehr zurück, dann gehst du zu ihm hin und sagst zu ihm, wie schaut's aus? Hast du vor, das zurückzugeben? Also hier sagt Jesus nicht, dann vergibt ihm einfach. Vergibt ihm einfach, denn ich will, dass ihr dem vergibt. Sagt Jesus hier ausdrücklich nicht, merkt ihr das? Er sagt, konfrontier ihn. Sag mal mit mir, konfrontiere ihn. Und wenn er sagt, da bin ich aber zu feig dazu, das mache ich nicht gern sowas, dann wird erwachsen. Und tust trotzdem, bevor du also mit ihm einfach nicht mehr redest und ihn nicht mehr anschaust. Kläre die Sache, wenn es Klärungsbedarf gibt. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Er gibt dir den Tausender zurück und sagt, alles gut. Ihr gebt euch, ja, Bussi links, Bussi rechts, ihr drückt euch, die Welt ist in Ordnung, alles in Butter. Aber was jetzt, wenn er sagt, welchen Tausender? Und nicht reagiert. Was machst du dann? Vergibst du ihm dann einfach? Schaut mal, was Jesus hier sagt. Er sagt, wenn er aber nicht hört, Vers 16, Matthäus 18, 16, so nimm noch einen oder zwei mit dir, dass aus zwei oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wie beim Gesetz des Mose, vor zwei oder dreier Zeugen. Wir sind aber nicht vor Gericht, sondern wir sind hier im Privaten und regeln das privat bis jetzt. Es soll also zwei oder drei Zeugen geben. Es ist immer gut, wenn du jemandem was leihst, noch zwei oder drei Zeugen zu haben. Oh, das ist einfach Weisheit. Seid ihr noch da? Ne? Denk an solche Sachen auch. Menschen sind Menschen. Und manche sind es vergesslich. Und je höher die Beträge, desto vergesslicher der Mensch. Wenn er aber auf sie nicht hören wird, so sage er es der Gemeinde. Max öffentlich. Dann wird öffentlich gemacht, dass der hier also Dreck am Stecken hat. Hütet euch, Leute, denn wenn er von mir ein Tausender geliehen hat, dann kann es ja sein, dass er von euch auch ein Tausender geliehen hat. Hebt mal die Hand, wer ein Tausender geliehen hat, und plötzlich gehen die Hände hoch. Und bei keinem hat er es zurückbezahlt. Einer solchen Person muss man das Handwerk legen, meine Damen und Herren. Denn wenn du der jetzt einfach vergibst, dann machst du die Tür zum nächsten Opfer auf für den. Seid ihr noch da? Also manchmal muss man auch Weisheit walten lassen in diesen Dingen. Dann sagt die Gemeinde, mach's öffentlich. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Der Heide ist einer, der nicht zum Volk Gottes gehört. Und der Zöllner ist einer, der noch schlimmer ist. Der gehört zwar zum Volk Gottes, aber der beutet das Volk Gottes aus im Namen der Heiden. Ja, die Steuereintreiber seiner Zeit, die haben nicht nur für die Römer Steuer eingetrieben, es waren Juden, die von den Juden Steuern genommen haben für die Römer, sondern die haben viel mehr genommen, als die Römer verlangt haben. Und mit diesem viel mehr, mit den Prozenten, die sie sich selber zugerechnet haben, diese Steuereintreiber, sind sie reich geworden. Also wenn der Steuersatz der Römer 10% gewesen ist und der Zöllner, der hat 20% verlangt, dann sind 10% an die Römer und 20% an ihn gegangen. Also du merkst was, das ist eine Möglichkeit, schnell leistungslos reich zu werden. Einfach die Hand aufhalten und der Staat blecht, beziehungsweise der Steuerzahler, der blecht für die Pläne, die diese Leute da so haben. Und Jesus sagt, diesen Leuten kannst du nicht vertrauen, ihr seid ihr wie ein Heide und wie ein Zöllner. Und jetzt kannst du natürlich fragen, ja gut, was bedeutet das? Wir lesen weiter und es klärt sich auf. Vers 18. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf der Erde bindet, wird im Himmel gebunden sein. Dieses auf der Erde binden, das bedeutet, den vor die natürlichen Richter zu bringen. Wenn der Schaden groß genug ist, dann ist es in Ordnung, eine Person zu verklagen. Aber nur dann, und das macht man nie leichtfertig, never ever, nie leichtfertig. Hast du das gehört? Aber wenn deine Sache gerecht ist und jemand also hier deine Gutmütigkeit ausnutzt, jahrelang, ich bin mal 10 Jahre lang ausgenutzt worden nach Strich und Faden, bis die Person dann es wirklich übertrieben hat und dann mir Geld nicht mehr geben wollte, das mir gehört hat, mit den blödesten Ausreden gekommen ist und frech wie Oscar. Ich habe dann gesagt, entweder wir lösen es jetzt hier oder das löst ein Richter. Weil die Sache war total eindeutig klar. Und mir war es einfach jetzt zu blöd. Ja. Und nein, und überhaupt rauf und runter, gut, Antrag gestellt beim Gericht. Wir sind angetanzt vom Gericht, meine Frau nicht und die andere Partei auch. Und die Richterin hat uns angeschaut, sie bleiben bei ihren Äußerungen. Ja, sie auch, ja. Gut, das Urteil geht ihnen zu. Auf Wiederschauen. Also wir hatten den Prozess in ungefähr 3,5 Minuten gewonnen. Ja, und dann haben die geblecht, mehr als sie hätten müssen. Das hat mir keinen Spaß gemacht und es hat 10 Jahre gedauert, aber ich habe mir gedacht, wenn der Nächste jetzt dieser Person in die Fänge fällt, dann wird er ja genauso ausgenommen wie ich. Das ist also dann Nächstenliebe und Barmherzigkeit, wenn ich da irgendwie was mache, dass dieser Person die Lust zergeht. Seid ihr noch da? So was macht man nie leichtfertig, denn wir sind nicht... Ja, genau. Wir sind nicht gleich. Zweierlei hat er sich gemerkt. Ja. Zwei haben sich gemerkt, immerhin. Gut. Aber, ihr Lieben, die Sache ist die. Die Justiz damals war notorisch korrupt. Die Römer waren etwas besser. Die waren nicht ganz so korrupt wie die anderen, aber die anderen, die konntest du kaufen. Ist auch an vielen Stellen der Welt heute noch so. Wenn also die natürliche Justiz korrupt ist, dann hast du nur den Herrn. Dann musst du dich auf ihn verlassen. Deswegen lesen wir jetzt den zweiten Teil von dem Vers noch. Pass auf. Also, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf Erden bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Der Herr, der unterstützt dich dann in deinem Prozess. Aber, jetzt geht's weiter. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Bedeutet, wenn du vergibst, dann vergibt auch der Herr. Wenn du den also nicht für schuldig erklärst und sagst, Herr, wir sind jetzt mal nicht kleinlich, Herr, vergib der Person, dann vergibt der Herr der Person. Und jetzt kommt endlich mein Vers, Vers 19. Wiederum sage ich euch, wenn 2 oder 3 von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen von meinem Vater, der in den Himmel ist, werden. Bedeutet, wenn die Justiz auf der Welt korrupt ist, dann tust du dich mit Leuten, die schon mal Gebetserhörungen hatten, zusammen. Und ihr betet für diese Person. Wie ihr dann und was ihr dann für die betet, das liegt bei euch. Herr, legt der Person das Handwerk. Kannst du ruhig machen. Dann heißt es, dass der Herr auf dich hören wird. In anderen Worten, wenn er der irdischen Justiz entgeht, durch die Lappen geht, dann entkommt er der himmlischen Justiz nicht. Und du kannst hier das Urteil beeinflussen durch dein Gebet. Und es geht wohlgemerkt immer noch um Leute, die nicht nett zu Kindern sind. das ganze Kapitel durch, zieht sich das durch. Der Kindesmissbrauch. Also, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Der Richter Himmels und der Erde ist dann mit dabei, hört sich an, was wir zu sagen haben. Wir müssen gar nicht vor Gericht gehen, wir gehen vor den obersten Richter und er kümmert sich dann darum, wie es der Sache entspricht. Also ist doch interessant, was Jesus alles über Vergebung sagt. Aber jetzt, ich muss unbedingt das noch anbringen, das Gleichnis vom vom unbarmherzigen Knecht in den letzten 14 Versen des Kapitels 18 im Matthäus. Denn die Frage ist natürlich sofort, wenn ich jetzt dem vergeben soll, ist das eine Sache, wenn er also wirklich kriminell war und Schlimmes getan hat und er kommt jetzt zu mir und will Vergebung haben, wie oft soll ich dem dann vergeben, bevor ich dann ihn endlich verklagen kann? Herr, bis 7-mal, fragt Petrus. Und Jesus sagt, Petrus, du verstehst mich falsch. Nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal. In anderen Worten, hab eine nicht kleinliche, sondern eine vergebende, grundsätzliche, versöhnungsbereite Haltung. Und dann führt Jesus noch ein Gleichnis an, das wichtig, wichtig ist für uns. Denn wenn einer nicht um Vergebung bittet, dann verfahren wir anders mit dem, wie einer, der sich versöhnen will. Mit dem verfahren wir wieder anders. Und deswegen kommt jetzt Jesus an und spricht über einen, der sich also mit dem anderen versöhnen will. Wie verfahren wir mit dem? Und Jesus sagt jetzt also, es gab einen König und er hatte Diener, denen hat er Geld gegeben. Und einer, der hat sich so verzettelt, dass er 10.000 Talente dem König geschuldet hat. 10.000 Talente sind Milliarden. Der hat Milliarden falsch investiert. Vielleicht irgendwelche Industrien subventioniert, die dann trotzdem pleite gegangen sind. Irgendwie sowas. Er hat auf jeden Fall mit dem Geld ganz furchtbar falsch gehandelt. Und jetzt wird er vor den König gebracht und der König sagt, was ist mit dem Geld? Zahlst zurück. Und er sagt, ja, ich gebe dir ja alles zurück. Ich streng mich wirklich an. Ich will der Sache abhelfen. Und der König sagt, du schaffst es nie. In deinem Leben schaffst du es nicht, mit deinem Mangel an Bildung, hier dieses Geld wieder reinzuwirtschaften. Du hast kein Talent für Business. Deswegen hast du ja diese Milliarden Schulden. Aber weil er irgendwie merkt, dass sein Leben ruiniert wird, das Leben des Schuldners, wird sein Herz weich und er vergibt ihm. Er vergibt ihm. Er sagt, ach, lass mal's einfach, zieh fröhlich deiner Straße. Und er, dem die Schulden erlassen sind, ist jetzt natürlich total begeistert. Der springt ja und hüpft und tanzt, dann ist es ganz wunderbar. Er ist also in einem emotionalen Hoch drinnen. Wenn dir Milliarden Schulden erlassen werden, dann freust du dich auch. Und vielleicht hat der König ja ihm sogar wieder ein wenig Geld gegeben, damit er nochmal was machen kann aus seiner Aufgabe. Und das Nächste, was wir sehen, ist, dass dieser, dem so viel vergeben wurde, auf einen anderen trifft, der jetzt ihm was schuldet. Und zu dem geht er jetzt hin und sagt, hey du schuldest mir doch 50 Euro. Jetzt gib sie mir zurück. Und wehe, wenn nicht. Und dann packt er ihn, schüttelt ihn, wirft ihn auf den Boden und sagt, ich will mein Geld. Und der Mann sagt, genau dasselbe, wie er vorhin gesagt hat. Ja, ich gebe es dir zurück, ich tue, was ich kann. Nein, du gehst in den Knast und überhaupt. Und mir egal, wie du dieses Geld herkriegst, verkauf deine Frau. Lass es ja, lies nach, mal mit offenen Augen. Und er sagt, oh nein. Und der landet dann also im Gefängnis. Und dann verhaut offensichtlich dieser, dem so viel vergeben worden ist, wieder einen Haufen Geld, dass er wieder einen Haufen Schulden hat. Und die ganze Sache kommt natürlich vor den König. Dem König bleibt nichts verborgen. Die Wände haben Ohren. Hast du das gehört? Die Wände haben Ohren. Der Chef weiß immer Bescheid. Irgendwie über drei Bande kommt es dann doch zu ihm und er weiß Bescheid. Und der König ist jetzt stocksauer. Der lässt ihn kommen und sagt, hey, ich war barmherzig zu dir und du warst nicht barmherzig zu dem anderen. Du wolltest noch nicht mal Vergebung haben und ich habe dir trotzdem, weil du einfach guten Willen gezeigt hast, mir das Geld zurückzuzahlen, weil du dich bemüht hast, mit guten Werken versucht hast, mir zu gefallen. Deswegen habe ich dir die Schuld erlassen. Und du verlangst jetzt von dem diesen kleinen Betrag? Ich erlasse dir Milliarden und du willst 50 Euro? Ganz schlecht. Dann lässt der König den endgültig in den Kerker werfen. Denn die Sache ist die, schau. Mit dem Maß, mit dem du richtest, wirst du wiedergerichtet werden. Wenn du kleinlich bist anderen gegenüber, kommt Kleinlichkeit zurück zu dir. Wenn du aber großzügig bist anderen Leuten gegenüber, dann ist der Herr auch großzügig dir gegenüber. Amen. Also, deswegen sagt der Herr, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Damit meint er nicht, auch lasst uns die Justiz abschaffen. Nein, sondern er meint dieses kleinliche Richten, dieses launige Richten, dieses unfaire Kritisieren, das so viele tun. Ja, da muss er manchmal vielleicht den Herrn um Vergebung bitten und es dann nicht mehr machen. Obwohl es vielleicht dich schon nur jucken würde, ja. Lass es, kritisiere den anderen nicht einfach so. Denn, schau, das kommt zu dir zurück. Und zum Schluss passiert dir das Schlechte, das du dem anderen gewünscht hast oder sogar getan hast. Das kommt auf dich zurück. Und ich denke, das ist jetzt ein guter Punkt, an dem man Schluss machen kann. Jetzt sagst du vielleicht, gut, du, ich brauche selber dringend Vergebung. Und Jesus ist noch gar nicht der Herr meines Lebens. Mir ist noch nicht vergeben. Dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit, dir vergeben zu lassen. Bet einfach mit, wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Jetzt bist du von neuem geboren. Bist du unschuldig wie ein kleines Kind und der Herr ist mit dir. Amen.